zwar gar nicht ich. Kein Problem, sowas gehört dazu. Ja, liebe Geschwister, Jörg hat es eben schon gesagt, wir wollen in diesem Jahr die Jahreslosung noch einmal hören, obwohl wir schon eine Predigt darüber hatten und wir wollen sie nicht nur noch einmal hören, sondern wir wollen immer wieder in diesem Jahr auch auf diese Jahreslosung mit eingehen, damit wir sie nicht nur hier vorne hängen und damit vor Augen haben, sondern wir haben als Gemeindeleitung den Wunsch, dass dieser Vers tatsächlich mit uns geht, dass er uns prägt und dass er uns stärken kann, dass er uns erfrischt oder vielleicht auch ermutigt oder vielleicht auch an einer oder anderen Stelle auch einmal ermahnt. Das Wasser, von dem hier in diesem Vers die Rede ist, ich werde ihn gleich auch noch lesen, stillt ein Grundbedürfnis, das jeder Mensch auf dieser Welt zum Überleben nötig hat. Das verbindet uns Menschen weltweit miteinander. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt kann ohne Wasser nicht leben. Zugleich stellt dieser Durst, den wir in dem Text lesen, aber auch nicht nur den Durst nach Wasser dar, dieses existenzielle Grundbedürfnis, sondern gleichzeitig auch unsere Sehnsüchte und unsere Wünsche. Darauf bin ich eingegangen, als ich am Anfang des Jahres über diesen Text gepredigt habe. Unseren seelischen Durst. Wir leben in einer Zeit, in der uns, vor allem hier in Deutschland, oft alles möglich scheint. Es ist grenzenlos. Wir können so vieles erreichen. Materiell und technisch bieten sich Möglichkeiten, von denen hätten wir gar nicht geträumt vor 20, 30 Jahren, geschweige denn vor 100 Jahren. Die Werbung sowie die Gesellschaft suggerieren uns immer wieder, dass uns alles möglich ist, dass wir alles schaffen können. Und trotzdem sind viele Menschen nicht zufrieden, sondern sind unruhig. Wir haben Durst. Und Gott reicht uns zu diesem Durst etwas zu trinken, aus der Quelle des lebendigen Wassers. Diese Quelle des lebendigen Wassers lässt sich ebenfalls übertragen, nicht nur auf das Wasser, das wir trinken, sondern auf die Antwort von all unseren Sehnsüchten. Gott kann unsere Sehnsüchte stillen. Und ich bin überzeugt davon, dass auch das etwas ist, was uns alle Menschen miteinander verbindet. Dass wir Sehnsüchte haben, die sich irgendwie in unserem Leben ausprägen, bei jedem unterschiedlich, die gestillt werden können durch unseren Gott. Mit der Jahreslosung haben wir die Möglichkeit, auf diese Quelle des lebendigen Wassers immer wieder hinzuweisen und davon zu trinken, hinzukommen und zu trinken. Und gleichzeitig, auch wenn ich davon wirklich fest überzeugt bin, dass Gott das so machen kann und dass Gott die Antwort auf unsere Sehnsüchte ist, merke ich, dass es in meinem Leben immer wieder Sehnsüchte gibt, die ich trotz einer intensiven Zeit mit Gott, intensiven stillen Zeit oder auch einer Begegnung mit Gott, die sich so nicht stillen lassen, die sich dadurch nicht füllen lassen. Vielleicht ist es so, dass jede Sehnsucht in unserem Leben immer eine andere Ausdrucksform von der ursprünglichen Sehnsucht nach Gott ist. Trotzdem erleben wir unsere Sehnsüchte in unserem Alltag als sehr ungestillt. Und es liegt nicht daran, dass unsere Beziehung zu Gott so schlecht ist, sondern das liegt daran, dass unsere Sehnsucht so viele andere Ausdrucksformen gefunden hat und so viele andere Möglichkeiten, um zu versuchen, sie zu stillen. Und dass es zum Menschsein dazugehört, dass wir Sehnsucht haben und dass die auch offen bleibt. Dass sie erst irgendwann in der Zukunft gestillt werden kann. Das ist eine Spannung, in der wir unser Leben lang immer stehen. Und die Theologie, so komplex sie manchmal ist, drückt das mit ganz, ganz einfachen Worten aus. Sie sagt, wir leben im schon jetzt und noch nicht. Wir erleben schon jetzt immer wieder Gottes Wirken, aber zugleich ist das Reich Gottes noch nicht vollendet. In dieser Spannung leben wir und mit dieser Spannung, jetzt ist noch mal etwas durcheinander, ja. Also in dieser Spannung zwischen dem, dass wir schon jetzt im Reich Gottes leben, das schon jetzt erleben können, aber es noch nicht vollendet ist, da müssen wir finden, wie finden wir zurecht, müssen wir unser Leben zurechtfinden. Wir müssen lernen, darin umzugehen, damit zu handeln und damit zu leben. Das ist nicht immer leicht, weil wir wissen, es lassen sich nicht alle Probleme lösen. Zumindest nicht so, wie wir sie manchmal auch lösen wollen. Aber Gott wird sie eines Tages tatsächlich alle auflösen. Und das ist das Besondere auch an unserem Predigttext heute. Das Ziel, das Ergebnis, das steht schon fest. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen, also die Jahreslosung und den folgenden Vers aus Offenbarung 21, die zweite Hälfte von Vers 6 und Vers 7. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet, der wird dies ererben. Diesen Halbsatz, den wollen wir heute genauer betrachten, noch mehr eingegrenzt sogar dieses eine Wort, überwinden. Und dazu nehme ich euch heute auch etwas mit hinein in eine Wortstudie und damit da rein, wie Theologie betrieben wird an manchen Stellen. Damit wir sehen können, wie tief eine Aussage in einem einzigen Wort oder in einem halben Satz stecken kann, wie viel dahinter steckt. Diese Wortstudie zeigt uns, dass es wichtig ist, auch Theologie zu betreiben und in der Bibel, die wir vor uns liegen haben, immer schon ausgelegt wurde. Wir können keine Bibelübersetzung haben, ohne dass jemand ausgelegt hat. Und wenn wir einen Bibelvers hören, natürlich kann uns auch ein Bibelvers mal so ansprechen, obwohl der gar nicht im Kontext irgendwie weitersteht. Und Gott kann dadurch zu uns sprechen, auf jeden Fall. Und gleichzeitig hören wir ihn trotzdem immer in dem, was wir schon wissen. Was wir schon wissen von Gott, wie er uns schon begegnet ist und von dem, was wir wissen, was in der Bibel für einen Zusammenhang steht, wie wir das, was wir bisher alles schon gehört haben. Wenn man an dieser Stelle verschiedene Bibelübersetzungen vergleicht, merkt man, dass unsere deutsche Sprache es schwer hat, hier die richtigen Worte zu finden. Zumindest benutzen viele Bibelstellen verschiedene Worte, andere Worte. In der einen wird mehr der Schwerpunkt darauf gelegt, zu überwinden. Und auf den anderen steht, wer siegt. Die Bedeutung von diesen Wörtern, wer siegt oder wer überwindet, ist ja sehr unterschiedlich. Natürlich kann ich auch einen Feind überwinden, dann habe ich den gegen den gewonnen. Und im Endeffekt ist die Bedeutung so wie siegen, wenn man einen Kampf besiegt. Aber unter Überwinden verstehen wir auch ganz oft, dass wir mit Schwierigkeiten einfach fertig werden, dass wir da irgendwie durchgetragen sind oder das irgendwie geschafft haben, dass man ein Hindernis überquert, etwas überwindet, über einen Stuhl drüber klettert oder wie auch immer. Oder dass man sich selbst überwindet, etwas Bestimmtes zu tun, wo man vielleicht Angst hatte oder wo man eigentlich der Überzeugung war, das ist nicht in Ordnung oder wie auch immer, dass wir uns selber überwinden zu etwas. Das Wort siegen ist dagegen relativ klar abzugrenzen. In der ursprünglichen Form vom Griechischen her ist es der Sieg im Kampf. Im Kämpfen mit oder gegen Götter, kriegerische Auseinandersetzungen, Wettkämpfe und da den Sieg davon zu tragen, zu gewinnen. Trotzdem übersetzen interessanterweise, also dieses Wort kommt aus dem Griechischen und wird da klar mit Siegen übersetzt. Aber unsere Bibelübersetzungen, die meistens wörtlich übersetzen, also so nah wie möglich am Text, die sagen alle überwinden. Die sagen nicht siegen. Das ist ganz interessant. Das heißt also, hier wird das Wort anders gebraucht, als es sonst in der griechischen Gesellschaft gebraucht wurde. Und das zeigt, man muss genauer hinschauen. Das Wort ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Es gibt für das Bibelgriechisch, so wie wir das wahrscheinlich auch in jeder anderen Sprache kennen, ein dünnes, kleines Wörterbuch. Man schlägt es auf und findet dann zu dem Wort Nikao hier tatsächlich schon etwas differenzierter, weil es das griechisch-deutsche Taschenwörterbuch zum Neuen Testament ist und nicht einfach nur das Wörterbuch, um griechisch-deutsch zu übersetzen, altgriechisch-deutsch. Findet man kurze zwei Worte und man weiß immer noch nicht, was steckt da genau hinter. Fast immer im Griechischen, habe ich ja schon gesagt, wird es mit Siegen übersetzt. Und wenn wir das so machen würden, dann bekommt dieser Kontext oder der Text auch die Jahreslosung mit einmal eine ganz andere Bedeutung. Denn wenn es heißt, derjenige, der siegt, der wird alles erben, dann ist das Wasser, das eben noch umsonst angeboten wurde, mit einem Mal an diesen Sieg geknüpft. Dann ist nicht nur das Leben einem Kampf, sondern am Ende zählt das, was wir an Leistung gebracht haben. Dann ist unser Erfolg und unser Sieg entscheidend. Jetzt sind wir alle christlich sozialisiert oder die meisten von uns und wissen, dass da immer Jesu Gnade drüber steht. Aber trotzdem steht es hier so. Das heißt, es hat etwas mit diesem Sieg zu tun. Aber wer oder wie wird dieser Sieg errungen? Neben diesen dünnen Wörterbüchern gibt es auch solche Wörterbücher. Und dann gibt es noch das theologische Handwörterbuch, hört sich nett an, Hand wie handlich. Das hat 11 Stück davon, von diesen Wälzern. Ja? Und da stehen die Wörter drin, die es im Neuen Testament gibt und die werden übersetzt. Und dann steht da einmal nicht nur Nikao und 3 Wörter dahinter, sondern 6 Spalten. Die Frage ist also, was passiert denn da? Wieso wird dieses Wort nicht einfach nur übersetzt? Man schaut, wo steht dieses Wort denn noch? Und was für eine Bedeutung hat das? Was, in welchem Zusammenhang steht das? Was kann das noch bedeuten? Im Neuen Testament ist den meisten Schreibern, die ein Evangelium oder irgendwas geschrieben haben, das Wort völlig unwichtig. Das steht 4-mal im Neuen Testament. Und dann kommen die johannäischen Schriften. Im ersten Johannesbrief ist es 6-mal. Und dann die Offenbarung. Da steht dieses Wort 17-mal drin. Das heißt, der Autor von der Offenbarung hat dieses Wort gedanklich als sehr wichtig empfunden oder in seinem Sprachgebrauch, aber er hat es irgendwie gefüllt. Er hatte eine Bedeutung in diesem Wort und diese Bedeutung hat sich unterschieden von den Vorstellungen, die in den anderen Schriften vom Neuen Testament stehen, weil er hat ja nicht was völlig anderes geschrieben. Die Offenbarung steht ja auch im Zusammenhang mit dem Neuen Testament, wie wir sie sonst auch kennen. Das heißt, er hat von einer ähnlichen Sache geschrieben, aber er hat mit einmal ein anderes Wort benutzt und das gefüllt inhaltlich. Und jetzt versucht man zu schauen, an welchen Stellen steht das und was sagt dieser Zusammenhang aus und warum, welche Bedeutung hat nun dann dieses einzelne Wort für den Schreiber der Offenbarung? Das Wort Nikao kommt im Gesamtkontext der Johannes-Offenbarung meistens vor, wenn es um den Sieg Jesu geht, wenn Jesus gewonnen hat. Jesus kämpft in der Offenbarung ganz viel. Dort werden immer wieder Kämpfe beschrieben, wirklich auch kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Widersacher. Und Jesus gewinnt. Dann steht immer dieses Wort, Jesus siegt über die Welt. Jesus siegt für die Menschen im Endkampf. Er ist der Gewinner. Und zwar siegt er für die Menschen, die sein Zeichen tragen. Und dann gibt es ganz wenige Stellen in der Offenbarung, wie unsere Stelle und die 7 Sendschreiben ganz am Anfang von der Offenbarung, wo das Wort für Menschen benutzt wird. Also dass Menschen siegen oder, wie wir dann in den Bibelübersetzungen oft lesen, dass Menschen überwinden. In den Sendschreiben, das sind am Anfang der Johannes-Offenbarung, die eine Endzeitrede ist, kurze Briefe an 7 verschiedene Gemeinden, wo sie ermahnt werden oder dazu ermutigt werden, dass sie aushalten, bis dieser Sieg von Christus errungen wurde. Dass sie durchhalten und dass sie ihren Lebenswandel dementsprechend vollziehen, dass sie sich an Jesus halten. Jede dieser Gemeinden, an die dieser Brief geht, hat mit ihren eigenen Herausforderungen zu kämpfen, hat mit eigenen Schwierigkeiten zu tun. So wie das auch bei uns ist, bei jedem einzelnen Christen oder jeder Gemeinde in ihrer Stadt, je nachdem, wie sie so leben, sie haben unterschiedliche Herausforderungen. Oder weltweit betrachtet sieht man es auch noch mal mehr. Jeder hat mit seinem eigenen Schwerpunkt zu kämpfen. Manche werden aufgefordert, Buße zu tun. ihre Schuld zu erkennen, zu Gott umzukehren und sich wieder neu auf ihn zu verlassen, wieder neu auf ihn auszurichten. Nicht zu schauen, was denn in der Welt alles wichtig ist und groß ist, sondern zu schauen, was ist denn bei Gott wichtig. Die einen werden aufgefordert, nicht auf Irrlehren zu hören und sich da wieder zurück zu Gott zu wenden, wieder auf die richtige und klare Botschaft von Jesus, dem Sieger der Welt. Oder es werden Gemeinden aufgefordert, bei allen Herausforderungen, die sie erleben, vor allem wenn sie Verfolgung erleben, dass sie festhalten, dass sie durchhalten, dass sie wissen dürfen, dass sie am Ende auf dieser Siegerseite stehen und damit schon jetzt. Alle diese konkreten Briefe werden immer mit dem Satz beendet, wer siegt oder wer überwindet, der erhält eine Verheißung. Bei all diesen Ermahnungen oder auch Ermutigungen geht es also darum, dass sie am Ende siegen, / überwinden. Wenn wir jetzt daran denken, dass dieses Wort immer sonst für den Sieg Christi benutzt wurde in der Offenbarung, ist das auch in diesem Zusammenhang verbunden zu sehen mit dem Sieg Christi. Das Wort muss verstanden werden als eines, das wir mit einstimmen, dass wir daran festhalten, an diesem Siegen. Dieses Überwinden und Siegen der Gemeinden hat etwas damit zu tun, dass Jesus für uns gewonnen hat. Es ist ein Mitsiegen oder ein Teilhaben an dem Sieg Jesu Christi. Die Zeitform, in der das Wort gebraucht wird, des Präsens, zeigt, dass es ein dauerhaftes Wirken ist. Eine Aufgabe der Gemeinde, die die Gemeinde die ganze Zeit über hat. Von dem Zeitpunkt an, wo sie diesen Brief erhalten, die Ermahnungen oder auch Ermutigungen, bis dahin offenes Ende. Also bis irgendwann der Sieg Christi kommt. Und es ist nicht abzusehen, wann ist es vorbei, sondern das ist eine dauerhafte Zeitform, die immer gilt. Es ist die Aufgabe der Christen während ihrer Zeit auf der Erde bis hin zur Vollendung, an dem Sieg Jesu festzuhalten. Mit diesem Begriff lässt sich die Lebensgestaltung oder die Lebensführung und damit die sogenannte Heiligung zusammenfassen. Also so sieht es aus, dass ich mit Jesus an seinem Sieg mit festhalte, dass ich mein Leben im Sinne Jesu führe. Bei allem, wozu die Gemeinden in der Offenbarung 2 und 3 in den beiden Kapiteln aufgefordert werden, ist am Ende dieses Überwinden, das Siegen, die Zusammenfassung. Das heißt, es gibt Dinge, die können wir ganz konkret tun. Die werden den Gemeinden vorher aufgelistet. So und so könnt ihr handeln. Das gilt für eure konkrete Situation. Wenn wir uns also fragen, was ist das, was wir so tun können, dann müssen wir in unser Leben schauen, wie bei den Gemeinden, ganz konkret. Da müssen wir gucken, was ist das Problem, was ist die Schwierigkeit und wie kann ich dann damit umgehen. Wenn sich unser Durst, unsere Sehnsucht beispielsweise in einem bestimmten Suchtverhalten auswirkt oder in übermäßigen Konsum oder in irgendetwas in der Richtung, dann sollten wir versuchen, das in den Griff zu bekommen. Dann müssen wir versuchen, an uns zu arbeiten. Das gehört genauso zur Heiligung dazu, also daran, Jesus ähnlicher zu werden. Dass wir auch an uns mitarbeiten, dass wir Dinge verändern. Nächste Woche beginnt die Fastenzeit. Das ist eine Zeit, in der man sich tatsächlich noch einmal neu überlegen kann, wovon ist mein Leben denn so abhängig? Was beschäftigt mich im Alltag? Worauf fixieren sich meine Gedanken? Und will ich vielleicht einfach mal darauf verzichten? Kann ich das? Schaffe ich das? Das ist eine Zeit, in der man sich selber fragen kann, kann ich auf etwas verzichten, auf das, was mir wirklich so viele Gedanken bereitet? Und ich habe selber schon oft die Erfahrung gemacht, ich habe schon oft in der Fastenzeit auf Süßigkeiten verzichtet und es ist erschreckend, wie sehr ich gemerkt habe, dass man die ersten 2, 3 Wochen die ganze Zeit überlegt, was esse ich jetzt? Den ganzen Tag rattern die Gedanken, was kann ich jetzt stattdessen essen? Was kann ich, obwohl ich jetzt sonst nicht den ganzen Tag durch die Gegend laufe und nur Süßigkeiten mit nämlich reinstopfe. Aber man merkt, das sind von jemandem vielleicht die Schwachpunkte oder die Knackpunkte. Oder wenn man, letztes Jahr haben wir auf Fernsehen verzichtet und man sitzt mit einmal, so, was machen wir denn heute Abend? Was tun wir denn jetzt? Und einfach dadurch, dass man mal sagt, okay, ich versuche mal auf etwas zu verzichten, wird uns bewusst, wie sehr sind wir denn abhängig von den Dingen in unserem Leben. Dass wir von unseren Lebensumständen abhängig sind, ist ja ganz normal. Aber es gibt vielleicht auch manche Abhängigkeiten, die nicht ganz so gesund sind. Und indem man tatsächlich sagt, ich versuche es mal. Ich versuchte mal darauf zu verzichten. Ich mache das mit einem frommen Ziel, also damit, dass ich das für Gott mache, beziehungsweise dass ich versuche, mir stattdessen Zeit für Gott zu nehmen und mich auf ihn auszurichten. Und dann merkt man vielleicht noch mal mehr, wo man da Herausforderungen hat. Vielleicht ist es aber auch irgendein anderes moralisches oder ethisches Verhalten, wo wir merken, nee, das ist eigentlich nicht gut. Das, was ich da tue, wenn ich den Anspruch an andere hätte, das fände ich nicht gut. Dann ist es auch ein Punkt, wo wir überlegen können oder überlegen müssen, daran zu arbeiten. An unserer Beziehung, vielleicht zu unseren Mitmenschen und im Endeffekt dadurch an unserer Beziehung zu Gott. Weil das, was Beziehungen zu Mitmenschen oder unsere Beziehung auch zu uns selber prägt oder stört, stört auch unsere Beziehung zu Gott. Vieles können wir praktisch angehen in unserem Leben. Das ist so, das ist Arbeit, das ist auch nicht immer schön. Trotzdem sind wir dazu an manchen Punkten angehalten, so unangenehm das auch sein mag. Wir dürfen uns bemühen, wir dürfen uns anstrengen, wir dürfen aber auch wissen, vieles wird uns nicht gelingen. Das ist auch einfach so. Und dann dürfen wir gnädig mit uns sein, weil nämlich Gott mit uns gnädig ist. Denn am Ende, an der entscheidenden Frage, ob wir am Gericht gerettet werden oder nicht, da ist die Frage, ob wir überwunden haben, ob wir gesiegt haben. Und nicht im Sinne von, haben wir das Ziel erreicht, haben wir den Sieg errungen, sondern halten wir an diesem Sieg von Jesus fest. Daran, dass er den Sieg für uns errungen hat. Nicht wir sind die, die das kämpfen, die das eher kämpfen müssen, die etwas leisten müssen, sondern indem wir an Christus dranbleiben und damit den Anteil an seinem Sieg haben. In ihm bleiben, Dinge auch aushalten, auf ihn vertrauen. Das Siegen oder Überwinden, auch wenn es erstmal wie eine Aufforderung klingt, ist gerade keine fromme Leistung. Und das erkennen wir nur, wenn wir in diesen Zusammenhang schauen, wie dieses Wort noch benutzt wird. Weil wenn wir von dem griechischen Urwort herkommen, dann ist es ein Leistungsziel. Siegen, gewinnen, selber hervorstechen. Aber es hat hier die Bedeutung, dass wir halt am Sieg Gottes teilhaben und dadurch berechtigt werden, dass wir das Reich Gottes erben. Und ein ganz starker Aspekt der Offenbarung ist, dass dieser Kampf schon gewonnen ist. Dass Jesus, alle Kämpfe, die beschrieben werden, immer mit dem Sieg enden, weil Jesus den Kampf schon gewonnen hat. Das ist die Verheißung, die uns gilt in der Erfahrung, dass wir schon jetzt davon etwas mitbekommen, aber dass es noch nicht fertig ist. Auch wenn das Reich Gottes noch nicht vollendet ist und wir das Gefühl haben, wir kämpfen diese Kämpfe immer noch, jeden Tag aufs Neue, kämpfen wir unseren eigenen Kampf des Lebens. Aber der eigentliche Kampf, der ist schon lange gewonnen. Jesus hat es uns am Kreuz gezeigt. Er hat es ganz deutlich gemacht. Er hat das Leben und den Tod überwunden. Und er hat gewonnen. Und die Offenbarung ist voll von diesen Bildern, die den Kampf Jesu auf dieser Welt und vielleicht auch einen zukünftigen Kampf darstellen, wo aber das Ziel oder das Ende schon entschieden ist. Das Ergebnis steht fest. Und ich finde, das verändert doch was. Von dem, wie wir rangehen an das Leben, von dem, wie, was für eine Einstellung wir haben. Wenn wir wissen, das Ziel steht schon fest, das Ergebnis. Bei allem, was wir tun, was wir erreichen wollen oder auch müssen, das Ergebnis, das steht fest. Und das kann uns ganz weit entlasten. Wir müssen uns nur entscheiden, auf welcher Seite wollen wir denn stehen. Auf der Sieger- oder auf der Verliererseite. Und wenn wir uns für diese Seite entscheiden, für die Gewinnerseite, dann werden wir die Erben Gottes sein. Die Frage vom Anfang ist also nochmal die, wie wir leben können mit unseren Sehnsüchten und unserem Durst, den wir jetzt haben. Wir dürfen schon jetzt immer wieder von dieser Quelle des lebendigen Wassers trinken. Und es gibt Jahre, Tage oder Stunden, da ist unser Durst gestillt und da merken wir, ja, Gott füllt uns wirklich komplett aus. Gott stillt uns unsere Sehnsüchte und wir sind erfrischt von dem, was wir mit Gott erleben, schon jetzt. Aber wir kennen auch alle diese Noch-Nicht-Momente. Nein, jetzt ist es noch nicht so weit. Es ist doch noch nicht ganz erfüllt. Und dann haben wir Zweifel und Fragen, Sorgen und Wut. Und dann heißt es trotzdem für uns überwinden, dranbleiben, an ihm bleiben. Und er kämpft den Sieg durch. Er gewinnt den Sieg. Weiter bitten und hoffen, dass sich etwas ändert. Bei allem, was wir tun können und auch immer wieder tun müssen oder tun dürfen, das Wesentliche hat Gott getan. Und wir sind und bleiben bei allem, was wir auch leisten können, auf Gott angewiesen. Am Ende kann nur er den Durst stillen. Und das können wir uns nur schenken lassen. Das können wir nicht verdienen, das bekommen wir gratis, das bekommen wir umsonst. Dieses Siegen, dieses Überwinden heißt also an der Gnade Gottes festhalten, nicht selber kämpfen. In unserer Gesellschaft gewinnt man oft, indem man höher, weiter oder schneller ist als die anderen. Bei Gott heißt es bleiben. An ihm dranbleiben, auf seiner Seite. Und das kann manchmal auch hart sein, obwohl es die Siegerseite ist. Sieht für uns vielleicht von der Welt, von der Gesellschaft her aus gesehen, gar nicht so aus wie die Siegerseite. Und trotzdem ist es etwas, ich finde, auch wenn dieses Beispiel vielleicht nur manche Menschen hier betrifft, das gibt uns ein Gefühl davon. In diesem Jahr ist wieder Fußball-Weltmeisterschaft. Und vor 8 Jahren, als sie hier in Deutschland stattgefunden hat, da hat das etwas mit unserem Land gemacht. Wir haben den 3. Platz bekommen. Es war lange das Gefühl, wir gewinnen, wir, obwohl ich überhaupt keinen Fußball spielen kann. Aber die Stimmung war wirklich, zumindest in dem Teil von Deutschland, wo wir gelebt haben, war locker. Die Leute waren entspannt, die Leute waren fröhlich und die waren gesellig. Und man hat mit Menschen gesprochen, mit denen hätte man sonst nie gesprochen. Und irgendwie, man hatte so das Gefühl, wir sind die Gewinner, wir sind die Sieger und wir sind toll. Das war ansteckend, egal ob man Fußball guckt oder nicht. So habe ich das zumindest erlebt. Ganz viele Menschen waren davon angesteckt und das war schön. Wenn ich mir vorstelle, wie das sein könnte, wenn wir genauso begeistert und fröhlich und gelöst sind, weil wir wissen, dass wir auf der Siegerseite Gottes stehen und der Kampf ist schon gewonnen und wir machen wirklich den 1. Platz und nicht den 3. Das ist doch gigantisch und das wünsche ich mir, dass wir das als Kirche tatsächlich auch gegenseitig immer wieder uns da Mut machen können. Weil man fühlt sich nicht immer, als wäre man auf der Siegerseite. Aber wenn wir uns damit anstecken, wenn wir uns über diese Freude austauschen und das, was damit zusammenhängt, dann können wir das auch immer wieder fühlen. Dann können wir uns da gegenseitig Mut machen und sagen, ja, das war ein Tor von dem anderen. Aber am Ende gewinnen wir. Und das finde ich auch ganz schön in diesem Text. Am Ende, da wartet nicht nur ein Pokal auf uns, nicht nur gestillter Durst und gestillte Sehnsucht, sondern wir werden Gottes Kinder sein. Der Vers endet damit, dass es heißt, ich werde euer Gott sein. Ja, er wird unser Gott sein, das ist er schon jetzt. Und wenn wir lesen, wie Gott in der Bibel beschrieben wird, es geht ja auch tatsächlich um die Endzeit, keiner kann Gottes Herrlichkeit sehen, ohne zu überleben. Nee. Und dabei überleben. Keiner kann Gottes Herrlichkeit sehen und dabei überleben. Aber dann ist es soweit. Und dann sehen wir Gottes Herrlichkeit und leben weiter. Er wird unser Gott sein und wir werden sein Sohn sein. Wir werden nicht die sein, die natürlich werden wir ihn auch anbeten, aber die unterwürfig und klein auf dem Boden liegen und vor dieser gigantischen Herrlichkeit nur ganz, ganz winzig sein, sondern er nimmt uns in die Arme wie ein geliebtes Kind. Wir sind sein Kind gegenüber zu dem Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Und darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen. Darauf dürfen wir uns einstimmen und einlassen. Und selbst wenn Schwierigkeiten und wirklich große Nöte unser Leben drücken, die Siegerseite ist schon vorbestimmt. Amen. Wir haben jetzt einen kurzen Moment der Stille und dann werden wir miteinander das Lied singen, kommt an den Tisch seiner Gnade, weil wir eingeladen sind, schon jetzt an seinem Tisch mit Platz zu nehmen, von seiner Herrlichkeit etwas zu schmecken und wirklich mit unseren Sinnen zu erfühlen. Und das wollen wir heute tun, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Aber wir haben noch erst einen Moment der Ruhe.